ARD.
There is a period of transition.
US-Präsident Donald Trump sagt, es gibt eine Übergangszeit, denn das, was wir tun, ist sehr groß. Aber gleichzeitig schließt der US-Präsident eine drohende Rezession nicht mehr aus. Massive Kursverluste, schlechte Konsumstimmung und schwacher Arbeitsmarkt. Wie steht es um die amerikanische Wirtschaft? Darum geht es heute in Folge 2 von unseren Weltspiegel-Podcast-Extra-Folgen. Und einmal spreche ich mit den ARD-Korrespondentin Gudrun Engel und Linda Staude. Sie sind nämlich in Washington. Und mit Benjamin Dietrich. Er ist Leiter für globale Anleihen bei Lazard in New York, einer der größten Investmentbanken weltweit. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Gudrun, hallo Linda.
Hallo, guten Morgen.
Ihr seid ja unsere Korrespondentin vor Ort. Und wie sieht es denn gerade aus mit Lebensmittelpreisen, Benzin? Was merken da die Leute? Wie ist da so die Situation?
Also, ich war am Wochenende einkaufen und habe ungefähr genauso viel bezahlt wie die letzten Wochen auch für die gleiche Menge Lebensmittel. Also ich würde sagen, dass sich hier jetzt bei uns in der Region Maryland, Virginia, District of Columbia, also Washington DC, jetzt noch gar nicht so viel verändert hat. Aber ich höre durchaus aus anderen Bundesstaaten, und wir reisen ja auch viel, dass sich da Sachen schon verschieben. Die Frage ist nur immer, wem kann man glauben? Also ich kann jetzt nicht jedes Mal in den Supermarkt gehen in jedem Bundesstaat und sagen und einen Eierpreisvergleich machen oder so. Aber also es scheint sich sehr unterschiedlich zu entwickeln, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
Ja, ich habe ein bisschen in der Statistik gestöbert, um mal diesen Vergleich zu haben, den man ja vor Ort nicht selber machen kann. Und da sieht es tatsächlich sehr unterschiedlich aus. Also es ist tatsächlich so, dass landesweit die Preise für Benzin und Energie jetzt langsam sinken, was natürlich Trump zugutekommt, obwohl er ja nicht wirklich viel damit zu tun hat, aber das ist ein gutes Signal. Bei den Lebensmitteln sieht es momentan nicht so gut aus. Da ist vor allen Dingen Rindfleisch immer noch irrwitzig teuer, steigt auch weiter im Preis. Also wenn man hier in den Supermarkt geht und ein Steak kaufen will, da schlackert man genauso mit den Ohren, wie man das in Deutschland tut. Was ja auch bis in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat, das sind die Eierpreise. Die waren ja zum Teil, je nachdem, ob das freilaufende Hühner waren, zum Teil bis zu 10, 12 Dollar das Dutzend angestiegen. Da hat sich tatsächlich, das war so schlagzeilenträchtig, dass sich Trump dazu geäußert hat. Ja, er hat tatsächlich gesagt, dass wenn man Eier mag und nicht viel Geld hat, dann ist die gute Nachricht, dass das 25% gesunken ist, dieser Preis. Das Problem ist nur, die Statistik gibt das nicht her. Also die
es
sagt
gibt
eher,
überhaupt keine Eier.
Ja, auch das ist
gemacht. Also man geht hier halt in den Supermarkt. Also die Geschichte gab es ja auch, dass irgendwann angefragt wurde in Dänemark, Schweden und auch in Deutschland, ob wir noch Eier übrig hätten. Weil man geht hier tatsächlich in den Supermarkt. Und es ist so eine, wie eine Corona-Situation in Deutschland, wo alle sich ums Klopapier geprügelt haben. So ist es halt hier. Man kommt in den Supermarkt, das Eierregal ist eigentlich grundsätzlich leer. Und es stehen aber da auch Schilder so, also wenn es Eier gibt, dann bitte nur ein Paket pro Haushalt.
Und wie in der Corona-Zeit, wenn Sachen reguliert worden sind.
Genau, wie in der Corona-Zeit, genau. Und also wie bei uns mit dem Klopapier schlagen sich hier irgendwie gerade alle um die Eier. Die Kollegen aus Kalifornien sagen, 12 Eier bei ihnen im Moment 9 Dollar. Und wenn es welche gibt. Also das heißt, Ostern steht vor der Tür und wir müssen mal gucken, wie wir das machen.
Gut, Benzin, habt ihr jetzt gesagt, sinkt gerade, aber Lebensmittelpreise steigen. Nehmen das denn die Leute so hin oder gibt's irgendwie Unmut? Was merkt ihr da so, wenn ihr auch unterwegs seid im Land?
Also es kommt drauf an, wen du fragst natürlich. Wir waren jetzt gerade in Kentucky unterwegs und da haben uns sehr viele Farmer, sind ja in der Regel Männer, das ist natürlich auch sehr autoaffin und so, die sagen alle, ja super, 68 Cent ist die Gallone runter, 68 Cent, das ist ja irrwitzig viel Geld, also klar, ne, pro Gallone. Und die feiern das total, also die nehmen das andere, glaube ich, hin, weil Einkaufen, Lebensmittel, ist nach wie vor ganz klassisch eher Frauensache. Das heißt, wenn du Frauen triffst, sagen die dir, die Lebensmittel sind zu teuer. Und wenn du Männer triffst, sagen die dir, geil, der Benzinpreis sinkt.
Also ich meine, die Leute merken das natürlich schon, vor allen Dingen in Gegenden, wo die Menschen weniger Geld haben. Also es gibt da auch ja Umfragen, die genau das sagen, dass die Leute sich weniger leisten können. Und auch dazu haben sich manche Leute geäußert. Also ich habe zum Beispiel einen gehört, der hat gesagt, der spart sich inzwischen alles, was er nicht auf der Liste hat. Und von allen Dingen keine Impulskäufe mehr.
Every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore.
Ja, und andere sagen, also sie können sich sonst überhaupt nichts mehr leisten, wenn sie nicht diese Coupons aus den Zeitungen aus den Prospekten rausschneiden, um dann nur noch mit Sonderangeboten einzukaufen.
That's the only way I shop is with the coupons.
Ja, also das bedeutet wirklich, also Sparen ist hier schon angesagt und man hat das auch in der Statistik gemerkt. Also als zum Beispiel im letzten Jahr die Schokolade so teuer geworden ist, da sind plötzlich auch die Schokoladenverkäufe runtergegangen. Also die Leute kaufen das dann einfach irgendwann nicht mehr.
Und das Lieblingsthema von Trump sind ja Zölle. Wie wirken die sich denn schon aus oder dieses ganze Hin und Her? Ne, wie blicken die Leute da drauf?
Also das ganze Hin und Her ist ja vor allem was, was die Leute verunsichert. Und wo sie halt sagen, ja, es geht ja immer einmal hin, einmal her. Gibt es jetzt Zölle, gibt es keine Zölle? Wir setzen die Zölle aus. Ah, wir setzen die Zölle aus, aber nur einen Monat. Wir setzen die Zölle aus, aber nur auf Autoprodukte. Ah, jetzt könnten wir Stahl reinnehmen, aber nur vielleicht den aus China. Ah, nee, doch noch den aus Europa. Ehrlicherweise ist es ein völliges Chaos und man verliert sehr schnell den Überblick darüber, was jetzt eigentlich, worauf jetzt Zölle erhoben werden, in welcher Höhe und wie viel, weil es so hin und her geht. Und da muss man dann tatsächlich immer die betroffenen Branchen sprechen. Wir waren in Kentucky, das ist ja Home of the Bourbon, also wo der wirkliche Whisky herkommt und der soll ja von den Europäern stark eben mit Strafzöllen bestellt werden ab 2. April. Und da habe ich mit einem Whisky-Distiller gesprochen und der nimmt es so wahr.
Well, I definitely think we're caught in the crossfire. We're collateral damage for sure.
Also er sagt, wir sind im Kreuzfeuer gefangen, wir sind auf jeden Fall ein Kollateralschaden bei der Stahl- und Alu-Industrie. Da können die das ganz gut ab, weil es eben so ein großes Wirtschaftsfeld ist, aber Sie, die Bourbon-Distiller, müssen jetzt halt einfach erstmal gucken, wie schlimm es tatsächlich wird. Sie glauben, sie können sich damit abfinden und rausfinden, wie sie es anders machen können. Er selber sagt zum Beispiel, alles, was er bislang nach Deutschland importiert hat, wird er jetzt versuchen, nach Kolumbien zu verkaufen, weil es da keine Zölle gibt.
Also ich fand das auch interessant, dass es inzwischen ganze Webseiten gibt, auf denen man nachlesen kann, welche Zölle jetzt eigentlich in Kraft sind, welche zurückgezogen worden sind und welche demnächst möglicherweise vielleicht in Kraft treten. Weil was wir jetzt hier alle erwarten, ist der 2. April, den kündigt Trump ja an als den großen Zolltag. Da sollen alle die Zölle in Kraft treten, wieder in Kraft treten, die ausgesetzt sind. Aber es soll eben auch diese Reaktionszölle geben, also auf, für alle Länder, die Zölle gegen Amerika erheben, dass die praktisch jetzt bestraft werden mit Gegenzöllen, von denen wir aber alle noch nicht wissen, wie die aussehen. Das heißt, da kann noch richtig was auf uns zukommen.
Wenn wir jetzt so viel auch über Zölle sprechen, wen trifft es denn genau dann?
Naja, das ist ja immer die Frage von Zoll und Reaktion, ne? Und in dem Fall ist es einfach so, wenn die Trump kündigt große Zölle an auf Stahl und Aluminium aus Europa beispielsweise, dann sagen die Europäer, gut, dann schlagen wir zurück in Anführungszeichen und nehmen jetzt mal zwei ikonische Produkte, Harley-Davidson und Kentucky Bourbon und setzen da drauf Zölle an, auch ab 2. April. Also der 2. April ist so ein neuralgisches Datum in dem
Zusammenhang.
Der Zolltag. Aber die Frage ist halt tatsächlich, bis dahin, wir hatten auch schon Zolltag mit Kanada 2-mal, Zolltag mit Mexiko 2-mal und wir haben es immer wieder verschoben. Also die Schwierigkeit ist auch so ein bisschen wirklich die Verlässlichkeit von dieser ganzen Veranstaltung.
Ja, und wenn die Zölle tatsächlich treffen, da bin ich mir nicht so sicher, ob der Präsident selber weiß, wie Zölle eigentlich funktionieren. Denn er ist das mal gefragt worden und hat da etwas sehr Überraschendes gesagt.
No, I think they're paid for it by the country.
Trump sagt, die betroffenen Länder bezahlen das auf die Frage des Reporters, der völlig richtig sagt, natürlich zahlen die Unternehmen hier in den USA und die Verbraucher hier in den USA letztendlich die Zölle, ob in voller Höhe. Das richtet sich mehr nach der Marktmacht der Unternehmen oder der Importeure, aber es wird hier einfach einen kräftigen Aufschlag auf die Inflationsrate geben, wenn diese Zölle mal auf breiter Front in Kraft treten.
Gibt es denn auch Unternehmen, die besorgt sind oder gibt es auch Unternehmen, die sagen, nee, die Zölle, das finden wir super, das wird alles gut?
Also so richtig super findet es, glaube ich, keiner. Da können sich auch die größten Trump-Anhänger können sich nicht überwinden zu sagen, Zölle sind eine geile Idee. Also es ist abgeschwächt. Es gibt natürlich die, die große Befürchtungen haben. Das sind einzelne Branchen. Es gibt jetzt ganz viele zum Beispiel in Maine, das ist direkt an der kanadischen Grenze. Da kommen normalerweise ganz viele Kanadier zum Urlaub machen hin. Die stornieren jetzt alle ihre Reisen, weil die Kanadier jetzt schon die ganze Zeit Stimmung machen und sagen so, wir fahren nicht mehr in die USA und wir kaufen nichts mehr aus den USA. Wenn man jetzt die sich die Pharma anguckt. Die Pharma haben zu 77% Trump gewählt. Das sind sehr konservative Menschen im ganzen Land und Die sagen zum Beispiel, also da waren wir auch in Kentucky bei der größten Farm, die es dort in Kentucky gibt. Die hat also einen riesen Teil, 75 Meilen Radius umfasst das Gebiet, das die da mit 45 Riesentraktoren bestellen. Die bauen Tabak an, Korn, Mais, Gerste und die wissen auch, dass das mit den Zöllen für sie schwierig wird, sagen aber trotzdem.
As farmers, you know, our dad has taught us, our grandpa has taught us.
Also er sagt, die Landwirte, und das haben schon ihr Vater und ihre Großvater hat es ihnen schon gelehrt, die sind immer in schwierigen Situationen. Es gibt immer Herausforderungen. Sie brauchen eben fairen Handel. Wenn die Landwirte dafür ein bisschen leiden müssen, sagen sie, ist das okay. Aber sie denken, Präsident Trump wird das Richtige für sie entscheiden und sich für sie einsetzen. Das heißt, die Farmer wissen auch, sie werden mutmaßlich unter den Zöllen leiden, gehen aber davon aus, dass Trump ihnen im Gegenzug dann ein paar Subventionsgeschenke machen wird. Das hat er in seiner ersten Amtszeit auch schon so gemacht. Da gab es ein 2-Milliarden-Paket, besonders für Iowa und so. Deswegen sind die Farmer auch so loyal und haben ihn auch diesmal wieder gewählt.
Ich meine, wie besorgt die Unternehmen sind, das merkt man schon daran, dass die drei großen Autohersteller im Prinzip zum Telefon gegriffen haben und den Präsidenten angerufen haben, um zu sagen, hier, Moment mal, mit diesen Zöllen können wir nicht so gut leben. Und Trump hat ja dann speziell die Zölle für die Automobilindustrie dann auch nochmal für einen Monat ausgesetzt. Das Ironische daran ist, dass er in seiner ersten Amtszeit im Prinzip ja selber dafür geworben hat, dass zum Beispiel Autoteile in Mexiko und in Kanada produziert werden. Und so ein Teil, das kreuzt die Grenze, ich glaube, 8-mal, bevor es tatsächlich in das Auto dann am Ende eingebaut wird. Und wenn da jedes Mal, ich sag jetzt mal, 25% Zoll draufkommt, dann wird das einfach irrwitzig teuer. Dann natürlich auch für das Endprodukt. Also von daher ist die Sorge gerade bei der Automobilindustrie definitiv da. Und wir wissen ja noch nicht, welche anderen Zölle da kommen. Das heißt also, das könnte noch auf breiter Front ein Problem für amerikanische Unternehmen werden.
Ich glaube auch, dass man ganz klar sieht, wer eine große Lobby hat und eben bei Trump durchkommt, der hat die Chance, von den Zöllen ausgenommen zu werden. Und alles andere, ja, wie der Whisky-Distiller vorhin gesagt hat, ist halt Kollateralschaden, wird halt so hingenommen. Und das sehen wir ja auf der anderen Seite auch bei der Europäischen Union. Wenn die Europäische Union jetzt sagt, ja, dann heben wir auch Zölle, aber eben auf Harley-Davidson und Kentucky Bourbon, dann ist das ja auch ein symbolischer Akt, weil, sind wir mal ehrlich, wie viele Harley-Davidsons fahren denn durch Deutschland? Ja.
Ja, wobei, wenn man natürlich guckt, zum Beispiel China ist ja auch immer ganz oben auf der Liste und da sind jetzt schon Zölle ja in Kraft, 20% auf alle chinesischen Importe. Und ich meine, man muss einfach immer gucken, wer das Zeug kauft. Also ich meine, China ist ja nun auch ein traditionelles Land, wo Billigprodukte herkommen. Das heißt also, die werden teurer und das betrifft natürlich nicht die Reichen aus Trumps Umfeld, sondern die Leute, die eben wenig Geld haben.
Wobei die tatsächlich, wenn man sie auf der Straße trifft, auch sagen, naja, dann produzieren wir das halt wieder in Amerika. Also Das ist tatsächlich auch was ich oft gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja, aber es bringt uns halt Jobs zurück. Das hoffen die. Ob das passieren wird, muss man dann mal gucken, weil die Produktion hier natürlich teurer ist als in China. Und deswegen wird's ja im Moment in China produziert und nicht hier. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist halt, und ob die aufgeht, ist halt fraglich, die Sachen einfach wieder hier zu produzieren. Auch die Autoteile wieder alle hier zu produzieren, damit sie nicht 8-mal über die Grenze fahren. Den ganzen Billigquatsch hier zu produzieren, um einfach Also bring back jobs ist ja der Slogan, den Trump dafür halt immer hat. Und die Leute, zumindest seine Anhänger, glauben da im Moment auch noch dran, dass es funktionieren wird.
Ja, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das Rückgängigmachen der internationalen Arbeitsteilung. Es nimmt aber überhaupt nicht zur Kenntnis, dass vieles überhaupt nicht rückgängig zu machen ist. Also ich meine, die Expertise, die ist einfach nicht mehr da. Wenn man einfach mal die Textilindustrie zum Beispiel betrachtet, die ja jetzt Bangladesch und Umgebung ist, man kann nicht eben mal hier wieder eine Textilfabrik aufmachen und
wir nähen die Jeans wieder
hier und alles ist, wie es vor 50 Jahren mal war. So einfach funktioniert das leider nicht. Ne?
In seiner Wahrnehmung aber schon. Das merken wir ja jeden Tag.
Das stimmt. Wie sind denn gerade auch aktuelle Umfragen, wenn es um Trump geht? Also ist er beliebt? Haben seine Umfragewerte eingebüßt? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz für uns einordnen.
Das kommt drauf an, welche Frage man stellt. Also was die overall Zufriedenheit mit ihm angeht, hat er 2 Prozentpunkte eingebüßt. Da geht es leicht nach unten. insgesamt werden wir ja ganz oft gefragt, warum gibt es denn keine Proteste, warum sehen wir denn keine Leute, die sich aufregen, das nimmt langsam zu. Also so wie seine Beliebtheit langsam abnimmt, nehmen die Proteste, die Townhalls, die Demonstrationen gegen ihn zu. Aber wenn man zum Beispiel fragt, nicht seid ihr mit dem, was er inhaltlich macht, zufrieden, sondern seid ihr zufrieden, was er macht, da sagen 72% der Leute, ja endlich macht mal überhaupt jemand was. Also man merkt schon auch, und auch bei den Demokraten, dass viele sagen, naja, wir waren jetzt halt ein bisschen bei Biden 4 Jahre lang im Tiefschlaf, da ist wenig passiert. Das ist eine Wahrnehmung, das ist faktisch auf dem Papier falsch, aber das war die Wahrnehmung der Leute, dass nicht viel passiert ist. Und durch dieses Rabiate mit brachialer Gewalt, Sachen zerschlagen, beenden, immer sehr, naja, immer mit guter Kulisse, immer sehr bildstark, sich inszenieren und so, das kommt bei den Leuten tatsächlich
gut an.
So wie es ja von ihm beabsichtigt ist, gut an.
Ja, es gibt natürlich aber auch, wenn man einzelne Politikpunkte betrachtet, wieder andere Umfragen, je nach, was Gudrun gerade sagte, je nachdem, was man fragt. Also ich habe zum Beispiel diese Geschichte mit dem Bildungsministerium, das jetzt geschlossen werden soll, verfolgt. Da ist die Zustimmungsrate bei den Amerikanern gerade mal bei 30% und 60% finden das alles überhaupt nicht so toll. Und was auch wirklich kontrovers ist, und das wird auch noch kontroverser werden, das sind diese ganzen Sparmaßnahmen dieser Doge-Agentur von Elon Musk, wo halt wirklich pauschal Sachen gestrichen werden, wo hinterher keiner mehr weiß, oh, hätten wir das nicht vielleicht am Ende doch gebraucht. Und das trifft halt unglaublich viele Menschen, die einfach jetzt ihren Job verlieren. Und das wird sicherlich noch ein Problem werden.
Danke Gudrun, danke Linda, dass ihr mit mir gesprochen habt und dass ihr nochmal eure Eindrücke aus dem Land geteilt habt. Danke.
Gerne.
Die Börsianer feierten die zweite Amtszeit von Trump, weil sie sich eben von ihm weitere Steuersenkungen und Deregulierung versprochen haben. Und wie sieht's jetzt aus? Benjamin Dietrich, mit dem spreche ich jetzt. Er ist Leiter für globale Anleihen bei Lazard in New York. Hallo, Herr Dietrich.
Hallo, Frau Werner.
Wie ist denn die Stimmung gerade an der Wall Street? Wie sieht's da aus?
Ja, also erstmal wettertechnisch ist es heute sehr düster. Und an der Wall Street selbst ist auch die Stimmung von Ernüchterung geprägt. Die Vorschusslorbeeren, die man ja der Trump-Administration gegeben hatte im Umfeld der Wahl, die sind jetzt einer Unsicherheit gewichen. Und die Unsicherheit ist natürlich das, was die Börsen am wenigsten verkraften können. Es ist gegenwärtig einfach so, dass wir viele Baustellen haben. Der Markt erkennt zum einen, dass es nicht wie in der ersten Trump-Administration einen Fokus auf die Kapitalmärkte gibt, sondern es ist eher eine populistische Agenda. Man kann ja sagen, dass die Republikaner so ein bisschen die neue Arbeiterpartei sind. Hier werden halt Schutzzölle in Erwägung gezogen. Und da ist natürlich eine sehr chaotische Vorgehensweise von der Trump-Administration zu sehen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt erst einmal hier wirklich eine Stagflationsangst da ist. Also die Wirtschaft kühlt sich etwas ab. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich Zollpolitik auch Inflationsrisiken mit sich bringt. Und auch wenn wir nicht in einer Stagflation sind, es ist schon so, dass der Trend eben in Richtung geringerem Wachstum und höheren Inflationsraten geht. Und das ist natürlich für Märkte gefährlich.
Genau. Trump hat ja auch die Wahl gewonnen, weil er eben sinkende Preise für Konsumenten versprochen hat. So, jetzt ist die Inflation aber weiter hoch. Kann das denn noch irgendwie gefährlich vielleicht auch für ihn werden?
Ja, natürlich. Also am Ende des Tages sind die Amerikaner sehr daran interessiert, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht. Und daran wird hier der Präsident auch in der Regel gemessen. Es ist natürlich so, dass man jetzt auch nicht erwarten darf, dass nach einem Monat bereits Verbesserungen eintreten. Das ist sicherlich auch hier nicht möglich. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich so, dass jetzt einmal ist diese Enttäuschung nun mal da ist. Und damit muss man an der Stelle halt jetzt zurückkommen, besonders aus Anlegersicht.
Genau, was heißt das denn für die Anleger und auch für ausländische Investoren?
Ja, also die Anleger hier sind jetzt erst einmal vorsichtiger geworden. Also die Aktienmärkte haben ja schon die berühmte 10%-Hürde nach unten überschritten. Das bedeutet, das ist eine offizielle Korrektur. Man muss sagen, auch von sehr, sehr hohen Niveaus aus. Also eigentlich kann man sich in den letzten Jahren ja nicht beklagen als Anleger. Aber jetzt ist es natürlich so, dass diese Korrektur da ist und die Anleger reagieren jetzt schon mit Umschichtung. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel die europäischen Börsen jetzt in diesem Jahr besser abgeschnitten haben als die amerikanischen. Der Euro ist gestiegen. Aber wir sehen auch, dass sich die Lage in einigen Schwellenländern verbessert hat. Und von daher muss man sagen, dass so dieses Thema des US-Exzeptionalismus, dass das etwas geringer jetzt an den Märkten gespielt wird, zumindest mal aus taktischer Sicht.
Was heißt das genau?
Das bedeutet eben, dass eher Vermögensgegenstände außerhalb des Dollarraums nachgefragt werden und dass eben hier jetzt einmal Aktien der Dollar selbst geringer nachgefragt werden. Ein weiterer Trend allerdings, muss man sagen, ist auch, dass durch die höheren Renditen am Anleihenmarkt eine Welle da ist, dass Anleihen wieder gesucht sind. Also die 10-jährigen Staatsanleihenzinsen hier sind gefallen. Das bedeutet, das ist etwas, was auch in einem Portfolio gegenwärtig hilft. Und das ist auch gut, weil natürlich die alten Reflexe hier an der Stelle wieder funktionieren, dass nämlich, wenn Aktien fallen, Anleihen dann steigen können.
Und jetzt haben Sie gerade schon erzählt, der Arbeitsmarkt hat sich auch so ein bisschen abgekühlt. Es gab ja auch sehr viele Entlassungen in der letzten Zeit. Wie wirkt sich das aus?
Ja, also da muss man ein bisschen trennen. Wir sehen momentan einen Trend. Es gibt ja an den Märkten sozusagen zwei Kategorien von Wirtschaftszahlen. Das sind die weichen Wirtschaftszahlen. Das sind in der Regel Vertrauensumfragen. Die haben sich sehr, sehr stark abgeschwächt. Was wir noch nicht so sehen, ist, dass die harten Wirtschaftszahlen auch schon sehr, sehr schwach sind. Also gerade so der Arbeitsmarkt, da sieht man eine leichte Abkühlung, aber das ist wirklich überhaupt noch nicht dramatisch. Im Gegenteil, das ist eigentlich vielleicht sogar hilfreich, weil wir ja im letzten Jahr teilweise von einer Überhitzung gesprochen hatten und gegenwärtig scheint der Arbeitsmarkt in einem Gleichgewicht zu sein. Das bedeutet, wir haben ein Phänomen, wo sozusagen diese weicheren Indikatoren diese Schwäche zeigen, aber die harten eben noch nicht. Und das wird die ganz große Frage sein, ob eben diese härteren Indikatoren auch eine Schwäche zeigen werden. Dann müsste man auch nochmal pessimistischer werden. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass wir in einer Abkühlung sind. Diese Abkühlung muss nicht wirklich in einer Rezession enden. Und das wird auch über die nächsten Wochen dann wirklich entscheidend sein, ob eben dann auch wieder eine Stärke in die Wirtschaft kommt oder nicht, weil das natürlich dann zwei völlig verschiedene Szenarien sind.
Ein großer Baustein sind ja auch die Tech-Milliardäre. Die saßen auch noch in der ersten Reihe bei der Amtseinführung von Donald Trump. Jetzt ist die Tesla-Aktie aber schon abgestürzt und hat an einem Tag sogar 15% verloren. Kann das noch ungemütlich werden für Donald Trump?
Ganz generell ist es natürlich so, dass die Amerikaner sehr, sehr stark am Kapitalmarkt engagiert sind, weil sie eben über ihre Altersversorgung sehr, sehr viele Aktien halten. Und wenn dann generell eine solche Schwäche sich verstetigen würde, dann würde das definitiv auch Spuren hinterlassen. Das Verbrauchervertrauen in den letzten Jahren ist auch sehr, sehr stark davon verbessert worden, dass eben die Kapitalmärkte sich so gut entwickelt hatten. Man spricht von einem Vermögenseffekt. Der war definitiv da. Sollte der weggehen, dann würde sich das jetzt nicht nur auf die Tech-Milliardäre negativ auswirken, sondern wirklich auf ganz wichtige Kohorten der amerikanischen Gesellschaft. Was die Tech-Milliardäre an sich angeht, ich glaube schon, dass da jetzt natürlich auch kurzfristig die Probleme da sind. Ich gehe aber auch davon aus, dass der ein oder andere noch die Brille auf hat, eben sozusagen auch die mittelfristig bis langfristig eventuell positiven Effekte nicht aus den Augen zu verlieren. Man darf ja eins nicht vergessen. Wir haben hier ein riesiges Steuerprogramm. Also wir hatten Steuersenkungen in der ersten Trump-Administration. Sollten die auslaufen? Und das wäre so, wenn man nichts ändern würde, würden die automatisch auslaufen. Dann würden natürlich die Steuern hier ruckartig hochspringen. Und deswegen wird es sehr, sehr interessant sein zu sehen, ob das verhindert werden kann. Das ist ein großes Ziel der Republikaner. Und ich glaube, da hat jeder, der ein Unternehmen führt, ein sehr großes Interesse daran, weil gerade auch Unternehmensbesteuerung hier natürlich verringert wurde in der ersten Trump-Administration. Und wenn sich das ändern würde, dann würde das sehr negative Auswirkungen haben auf die Wirtschaft, aber auch auf die Kapitalmärkte. Also ich glaube, da muss man ein bisschen trennen, die kurzfristige Unsicherheit und dann aber auch mittelfristig bis langfristige Hoffnungen, die auch damit einhergehen, dass auch eine Deregulierung hier geplant ist. Also kurzfristig sind Ängste da und es ist auch nicht klar, ob die nicht vielleicht auch noch in eine Rezession übergehen können. Das ist gegenwärtig nicht unser Basisszenario, aber die Wahrscheinlichkeit ist dafür gestiegen. Langfristig gesehen gibt es schon auch Chancen aus dieser Agenda.
Vielen Dank, Herr Dietrich, dass Sie uns eingeordnet haben, wie gerade die Stimmung an der Wall Street ist. Danke.
Danke sehr.
Und es gibt noch eine aktuelle Meldung. Donald Trump hat angekündigt, dass die US-Zölle auf importierte Autos bald kommen werden. Aber er hat gleichzeitig auch angedeutet, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April eingeführt werden. Und einige Länder auch Ausnahmeregelungen erhalten könnten. Und das hat jetzt auch etwas für Entspannung an den Börsen gesorgt. Wenn euch der Weltspiegel-Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne euren Freunden und hinterlasst uns gerne auch ein paar Sternchen bei der Bewertung. Das hilft auch anderen, unseren Podcast zu finden. Die nächste Folge von uns zu den USA gibt es wieder am Dienstag in 2 Wochen oder auch früher, wenn was Entscheidendes im Weißen Haus passiert. Abonniert uns gerne dafür, damit ihr eben die nächste Folge auch nicht verpasst. In der Zwischenzeit könnt ihr aber auch mal in den Podcast Amerika, wir müssen reden reinhören. Hier sprechen Ingo Zamperoni und seine Frau, die amerikanische Journalistin Schiffer Bourguignon, darüber, wie ihre amerikanische Familie und auch Freunde den Umbau der Demokratie in den USA erleben. Die Folgen von Amerika, wir müssen reden und auch alle Folgen von unserem Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. An dieser Folge hat auch Nils Neubert mitgearbeitet. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 25. März.